ARD. Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.
Hallöchen, Hallöchen, hallo und
Hallöchen.
Hier sind sie wieder, die gut gelaunten zwei, und wir hoffen, euch geht es auch gut. Ich bin ein bisschen, man hört es doch in der Stimme, ich bin ein bisschen abgehetzt.
Warum?
Ja, weil du einfach angerufen hast und hast gesagt, wir zeichnen eine halbe Stunde früher auf.
Ja.
Wo gibt es denn sowas?
Entschuldige, das ist ja nicht meine Schuld. Es ist ja so, dass ich warne die Kollegen hier in der Technik ja immer vor.
Ungefähr 5 Minuten vor.
Ja, aber ich warne sie vor und habe gesagt, wir kommen um 13 Uhr, jetzt ist es 12:30.
Ja, ja, ja.
Und dann hat der Sounddesigner gesagt, das ist schlecht, weil wir haben da was zu tun.
Verstehst du? Als wenn es was Wichtigeres gäbe als diesen Podcast. Da möchte ich schon mal grundsätzlich einhaken. Und ich hatte vielleicht auch zu tun. Ich habe nämlich einen Kümmelgulasch gemacht.
Ja.
Verstehst du? Und wenn du einen Kümmelgulasch machst, da kannst du ja nicht mitten im Schmorvorgang, kannst du ja nicht sagen, nee, ich muss jetzt eine halbe Stunde vorher.
Doch, das geht.
Nee, das geht
doch
nicht.
Doch, das geht schon.
Nein, das
weil
geht nicht.
Du musst einfach den Herd runterdrehen.
Ja, aber
dann simmert es so vor sich hin und fertig.
Das simmert dann noch mehrere Stunden vor sich hin. Ja. Und wenn ich nach Hause komme, ist da die Feuerwehr. Verstehst du das? Ich kann das doch nicht unbeaufsichtigt die ganze Zeit simmern.
Das machst du nicht?
Nee, mache ich nicht. Nee.
Ich habe jetzt zum Beispiel, einen Fond auf dem Herd stehen, der simmert vor sich hin.
Seit heute Morgen um 8?
Nee, seit anderthalb Stunden.
Alles klar. Und ist die Feuerwehr schon da?
Nee, die ist ja nebenan.
Also meine Nachbarin, Haus unterhalb, kennst du auch, Christiane, die hatte mal einen Tafelspitz vergessen auf dem Herd.
Ja.
Und das war in der Tat so, dass das alles renoviert werden musste da unten. Also bei dieser Sud ist weggekocht.
Klar, und dann
das Fleisch fing dann halt an. Und da waren schwarze Flocken überall auf den Küchenschränken und wer weiß was.
So.
Die Tapete, alles schwarz, alles so. Das zum Thema, ich lass das mal eben simmern.
Zum einen, mach doch bei dem Tafelspitz, wenn du gehst, den Deckel drauf. Da passiert nichts. Und wer vergisst denn den Tafelspitz auf dem
Herd? Ja, sie hat halt den Tafelspitz vergessen, mein Gott.
Mein Gott.
Jedenfalls habe ich meinen Kümmelgulasch noch abgewartet und bin dann erst losgefahren. Deshalb bin ich ein bisschen,
Lass uns beim Essen bleiben, weil ich habe am Wochenende habe ich wieder für meine Fußballkumpels, ich spiele ja nicht mehr, aber ich koche für die noch einmal im Jahr, für 40 Leute.
Und das ist echt eine Leistung, das muss ich nochmal sagen, weil du machst ja immer mehrere Gänge.
Sieben waren es diesmal.
Auf einem hohen Niveau, und deine Fußballkumpels haben das über die Jahre auch schätzen gelernt.
Ja, und wir machen es jetzt immer so, die Karte geht vorab an eine Weinhandlung unseres Vertrauens und die suchen dann passende Weine aus. Und das war so sensationell geil.
Schön.
Ich sage nur einen Gang, konfierter Kabeljau bei 65 Grad im
Natürlich,
Öl, klar.
Ja, ja. Während du den Podcast aufgenommen hast.
Genau. Simmerte der Kabel.
Konfierte der vor sich hin. Genau.
Dann Schnecken im Weinteig frittiert, Kartoffelpüree-Kleckser, Auberginen-Chips und eine Sauce Tartare. Das war ein Teller.
Das klingt Hammer. Ja. Und das ist natürlich aber auch so, dass du dann ja auch wirklich eine entsprechende Küche brauchst. Die gibt es da. Die gibt es ja nicht in jedem Fußballheim, sage ich mal.
Nee, das ist eine Halle und die haben da eine Küche mit einer schönen Kippbratpfanne und einem ordentlichen Herd und ist groß genug, dass 5 Leute drin werkeln können.
Und du hast linke und rechte Verteidiger, die das Gemüse schnippeln und sowas alles, oder nicht?
Ja, doch, habe ich.
Ja, ja, okay.
Ja, allein geht es nicht.
Nee, klar.
Nee,
ja. Es ist ja ein Fußballverein.
Ja.
Da muss auch die hängende Neun mal ran.
Die hing da auch rum, ja.
Vor allen Dingen, nachdem der Sommelier alles geleistet hat.
Aber ich habe dann wieder gedacht, das ist ein solcher Stress. Also ich habe dann gedacht, Gastronomie, das ist, du musst diese 40 Teller, die müssen möglichst schnell raus, damit es heiß ist. Das muss anständig aussehen. Es ist ein enormer Stress.
Absolut. Ich erfahre das ja durch meinen Sohnemann, der ja eine Ausbildung als Koch macht. Habe ich ja, glaube ich, mal erzählt.
Ja.
In Regensburg, in so einem Sternelokal. Und der hatte gestern, wie er sagt, Shitty Eel Day. Das heißt, da ist ja auch ein Asiate drin, der auch einen eigenen Stern hat, Atsushi. Der macht
Sushi,
halt wirklich ganz feines Zeug, Sashimi und so weiter. Und wenn der sieht, dass in der Küche, wo jetzt mein Sohn ist, jemand irgendwie gerade 10 Minuten nichts zu tun hat, dann knallt er dem Aale auf den Tisch. Und gestern und dann musste er diese Aale ausnehmen.
Ja.
Also erstmal, das ist natürlich auch, also für Tierfreunde immer, die werden irgendwie begast oder so, damit die nicht leiden müssen und so. Also das ist wohl besser als irgendwie ein Schlag auf den Kopf oder so für die Viecher. Aber jeder kennt das, der mal irgendwie, mein Vater hat früher immer Weihnachten so einen Karpfen zersägt. Der kann ja schon Stunden tot sein, dann rennt der ja, also zappelt der ja trotzdem noch durch die Küche und so. Und
der Aal ist, sagen wir mal, langlebig.
Ja, der Aal ist langlebig. Und das Ausnehmen eines Aals hat mir jetzt meinen Sohn gestern Abend lang und breit am Telefon geschildert, ist jetzt auch nicht für jeden ein Hobby, sag ich mal. Aber der Azushi macht halt gern Aal und
dann muss er halt immer so tun, als hätte er, als wäre er beschäftigt.
Ja, ja,
du darfst dann,
das ist die Taktik.
Du darfst ihm nie die Chance geben, dass er das Gefühl kriegt, oh, der hat nichts zu tun.
Genau. Wenn er schon reinkommt mit so ein paar Aalen unterm Arm, dann musst du schon irgendwas wischen oder so. oder irgendwo schnell in den Kühlraum was holen oder irgendwas.
Also, es klingt interessant, ich fahre nachher zwei Aale kaufen.
Genau, sehr gut. Und er hat es gehasst, weil er dann natürlich, das waren dann viele Aale, ich meine, es ist ein großes Restaurant, da muss natürlich dann ordentlich was gemacht werden und so. Das ist, die auszunehmen der Länge nach ist nicht so, so easy
nicht
wie
so schön,
Fischen und auch nicht so schön. Ja, gut, aber wir wollen ja auch über schöne Dinge reden.
Über schöne Dinge, ich habe noch nicht die Memoiren von Juan Carlos gelesen, weil
noch
die
nicht.
Sind jetzt erst auf Französisch erschienen.
Ja. Auf Französisch und nicht auf Spanisch.
Auf Spanisch erscheinen sie erst im Dezember, weil irgendwie, ich weiß nicht warum.
Ja.
Und auf Deutsch erscheinen sie dann noch später. Aber ich habe so eine vorab Artikel drüber gelesen, zwei. Ja. Und es heißt Reconciliation. Versöhnung?
Ja, sowas.
Versöhnung?
Genau. Ja, genau.
Und da sagt, da es ist keine Versöhnung, schreiben die alle. Es geht zum Beispiel um die Corinna Zuzein-Wittgenstein, die lang mit ihm zusammen war.
Ja, der hatte ja auch einen unruhigen Docht, wie man so schön sagt.
Ja, genau.
Und der war ja doch, also der war ja schon ordentlich unterwegs.
Und er schreibt dann also, sie war seine Geliebte, er nennt nicht ihren Namen und er sagt dann, ich schenkte ihr Dutzende Millionen und diese Beziehung war ein Fehler, den ich bitter bereue. Sie mag banal erscheinen, aber viele Männer und Frauen sind von ihr geblendet worden. Sie hat meinen Ruf in den Augen der Spanier beschädigt. In dieser Hetzjagd wurde ich zur leichten Beute.
Dieser arme Kerl. Ja, aber so geht es uns Männern immer. Wir sind schon Opfer.
Also wir sind eine leichte
Beute. Viele glauben
das
ja nicht, aber wir sind eine leichte Beute.
Und dann,
Halleluja.
Dann hat er ja auch irgendwann...
Ist der denn gut beraten, sowas zu veröffentlichen?
Nein.
Ich meine, das ist doch Quatsch eigentlich, oder?
Ja, aber der sitzt da im Exil seit 5 Jahren und hadert wahrscheinlich mit seinem Schicksal.
Also im Grunde finde ich das ja eine tragische Geschichte, weil er ja eigentlich eine tolle Figur über viele Jahrzehnte scheinbar für Spanien war, weil er sich ja damals bei dem Putschversuch und er hat sich dann auf die Seite der Republik ja auch gestellt und so. Das hat ihm ja einen enormen Status beschert und dann kam so nach und nach diese ganze Grütze mit dieser Großwildjägerei.
Ja, Elefantenjagd und was weiß ich, da hat er sich verletzt.
Offensichtlich hat er ja auch zweibeiniges Wild ordentlich gejagt.
Ja. Und auch erlegt.
Und auch erlegt. Also das ist so, das ist im Grunde ja unwürdig und dann würde ich den guten alten Dieter Nursatz sagen, einfach mal die Fresse.
Nein, und das tut er eben nicht. Also er sagt unter anderem noch, er hat dem spanischen Volk die Demokratie geschenkt. Ich meine, das hat nicht er allein gemacht.
Nein,
um Gottes Willen,
er
war da mit dabei.
Gut, er war zur rechten Zeit am rechten Ort.
Ist okay.
Ganz klar.
Ist in Ordnung. Er hatte seine Rolle.
Ja,
dann über die Streichung seiner Altersbezüge sagt er, ich bin der einzige Spanier, dessen Pension gestrichen wurde.
Oh. So. Haben wir eigentlich ein Konto? Man kann uns PayPal über die nächsten, dass man was sammelt für Juan Carlos.
Ich habe noch eine Sache, weil er hat damals, weiß ich nicht, ob du dich erinnerst, die Saudis haben ihm 100 Millionen Dollar bezahlt.
Ja.
Und das war dann auch eine Mordsaffäre und da wurde auch ein Verfahren eingestellt, was auch immer. Und da sagt er, das war ein schwerwiegender Fehler, aber er habe nicht gewusst, wie er die 100 Millionen Dollar hätte ablehnen können.
Ja.
Gibt es im Spanischen kein Wort für Nein?
Ja. Also ich muss mal sagen, wenn mir jetzt jemand 100 Millionen Dollar ablehnt, ich müsste auch eine Weile überlegen, wie ich das ablehne. Aber natürlich würde ich es als integrer Mitarbeiter eines öffentlich-rechtlichen Senders
natürlich
sofort
nicht
tun.
Nehmen. Das
ist ja völlig klar.
Ich hingegen würde sofort kündigen.
Wir haben Compliance-Regeln und da ist die Grenze, habe ich jetzt gehört, ich weiß nicht, ob es nur eine Scheißhausparole ist, aber die Grenze ist jetzt von 40 auf 25 Euro angeblich gesenkt worden.
Gesenkt worden.
Warum was wir denn? Annehmen können. Das weiß ich nicht. Also das ist, weil man sagt,
aber 40 Euro
muss
ist doch
noch
schon
weniger. Grundsätzlich sollen wir gar nichts annehmen. Das finde ich auch okay.
Ist in Ordnung.
Aber jetzt ist zum Beispiel, wir waren ja wieder im Kammertheater in Karlsruhe Anfang der Woche. Übrigens vielen Dank an alle, die da waren und es war ausverkauft und die Stimmung war Bombe.
Das und wir sind im Februar wieder da und dann wahrscheinlich im März nochmal.
Da hatten Leute gefragt und wir wollen hier und dürfen hier auch gar keine Werbung machen, aber die Termine sind jetzt freigeschaltet. Kümmert euch selber drum. Karlsruhe, es ist irgendwie Anfang Februar und wir machen wahrscheinlich sogar noch mehr.
Ja,
genau. Und wir kommen ja auch noch woanders hin in SWR3-Land. Wir haben ja schon von euch viele Vorschläge bekommen, so kleine Theater, in die wir kommen können und so weiter. Und wir werden uns da jetzt mal drum kümmern.
Okay.
Das machen wir, aber ich wollte es nur sagen, da war eine ganz, ganz liebe Podcast-Hörerin auch und die stand noch nach der Show da und sagte, oh, ich muss mal einen Zug kriegen, aber ich will euch noch zwei Gläser von meinem eigenen Honig in die Hand drücken. Ich bin so ein, ich mag euch über Jahre und wer weiß was. Und das ist so goldig. Und soll ich dann sagen, nein, wir haben Compliance-Regeln, behalte einen Honig.
Außerdem kostet der Honig, ich habe sie gefragt, 24,99.
Siehst du?
Es ist alles in Ordnung.
Was? Die nimmt 24,99 ein Glas Honig? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Nein, ist auf jeden Fall. Vielen Dank übrigens an der Stelle.
Ja, toll.
Das ist ja, da merkt man.
Da fällt mir auf, wo ist denn der Honig für mich?
Da warst du schon wieder aus der Tür. Ich habe deinen Honig.
Hat meinen Honig, hat aber nichts davon gesagt. So, jetzt, unglaublich.
Ich habe Honig für 49,98 Euro bekommen. Deshalb, ich muss auch die Hälfte abgeben,
sehr
weil
gut.
Sonst habe ich natürlich Compliance-Schwierigkeiten,
ja. Jawohl.
Wie du dir vorstellen kannst. Ne? Ich, möchte noch sagen, wenn wir den Podcast nicht mehr machen. Und wenn wir hier irgendwann nicht mehr sind, dann werde ich eine Ausbildung machen. Habe ich mir jetzt festgenommen. Ja. Ich werde Beobachter.
Beobachter?
Ich werde Beobachter.
Man kann ja jetzt viele Sachen beobachten, aber allgemein Beobachter oder speziell?
Nee, ich werde allgemeiner Beobachter, weil das reicht im Prinzip. Also ich glaube, es ist erst eine Ausbildung. Man kann, ich weiß nicht, es gibt auch noch einen Studiengang beobachten, glaube ich, und dann später kann man auch einen Master in Beobachten machen. Weil, du musst mal drauf achten, und das ist jetzt so ein bisschen Nabelschau unserer Medien, es reicht inzwischen selbst in den Nachrichten, was weiß ich, sagen wir hier, Zelensky, Korruptionsskandal, jetzt Ukraine, nur als Beispiel. Beobachter sagen, diese Verbindung zu seinem Freund und so weiter. Das kann doch nicht wahr sein. Du musst mal darauf achten, wie oft das jetzt auftaucht.
Beobachter
selbst
sagen.
Selbst in journalistischen, also wirklich in sogenannten Qualitätsmedien. Ja. Beobachter ist doch keine Quelle.
Nein, Beobachter ist ein Scheiß.
Ein Arsch um die Ecke kann Beobachter
genau.
sein.
Richtig.
Und sagen, ja, Zelensky ist ein korrupter Sack. Ich will jetzt, der konkrete Fall ist mir jetzt wurscht, sage ich mal. Ich will das nur als Beispiel sagen. Irgendwie, Beobachter sagen, was sind denn Beobachter?
Nix.
Also hör mal, Leute, jetzt mal ganz im Ernst, wenn ihr da irgendwo journalistisch unterwegs seid, nennt bitte eine Quelle. Ja. Wer hat das gesagt? Wenn es mehrere
dass man das
sind, dann kann man immerhin sagen, mehrere Zeitungen oder was weiß ich. Oder
aber irgendwas. Beobachter.
Aber, und das ist inzwischen selbstverständlich.
Ja.
Das heißt ganz oft, Beobachter sagen, das ist so und so.
Ja.
Ja, geht's noch?
Wer ist der Beobachter?
Ja,
die
Leute.
Beobachterin? Nee, das ist wirklich, das ist ein...
Aber das greift total um sich.
Ja, widerlich.
Ja, ja, klar. Also, seid keine Beobachter. Oder wenn ihr welche seid, dann nennt euren Namen und sagt, ich habe das und das beobachtet.
Ganz genau. Dann kann man kann es überprüfen und man kann sagen, stimmt das? Oder
das
ist es einfach nur ein verdammter Rotz?
Ich möchte eine zwar verkürzte, weil sonst steigen die Leute aus, aber ich möchte eine ganz kurze Schweigeminute ab jetzt beginnen.
Ja.
So, wir müssen das verkürzen, weil sonst ist das für den Podcast zu lang. Für Matthias Holtmann.
Oh ja.
Matthias Holtmann,
groß.
Kollege von uns, Legende bei SDR3, bevor unsere Sender fusioniert wurden, Südwestfunk und Süddeutscher Rundfunk.
Aber auch hier eine Legende.
Aber auch hier dann später bei uns eine Legende, war
großartig.
Ja noch Musikchef hier bei SWR3 und ist einfach, war viele Jahre jetzt krank, hat wirklich hinten raus, war es nicht lustig für ihn, ist jetzt mit 75 gestorben. Ein Radiogott, ein unfassbar cooler Typ.
Und schlagfertig.
Brutal. Eine coole Socke.
Das ist, also, ich erinnere mich, das war vor der Fusion, glaube ich, und wir waren in Nürnberg bei irgendeiner Beraterfirma.
Genau, wir mussten so ein Moderatoren-Coaching, so ein Seminar und
vorbereiten und da war Matthias mit dabei und da ging es auch um Kollegen, ich nenne keine Namen da wurde gesagt, der ist nicht so gut.
Der nuschelt. In deiner Morgensendung, der macht da irgendwie das, weiß ich nicht, Verkehr, Wetter, wie auch immer. Der nuschelt so merkwürdig und so.
Und wir redeten darüber und irgendwann sagte Matthias, vielleicht hatte ich zu vergessen, dass er ein demotiviertes, dämliches Arschloch ist.
Genau. Also das kam so trocken. Ja. Ich glaube, ich hatte vergessen zu erwähnen, dass er ein demotiviertes Arschloch ist.
Ja, das war so. Das war aber klassischer Holtmann.
Ja, das kam plötzlich so aus dem Nichts und wir lagen alle unter dem Tisch. Ja. Also der war schon
toll.
Eine gute Type, auch mit einem enormen Fachwissen und der war wahnsinnig vernetzt und irgendwie so.
Schade, ja.
Ja, also
sehr
muss man
schade.
Sagen, ja. Man hat ja auch, wie man jetzt auch merkt, es gab viele Reaktionen, weil er die Menschen ja auch über viele, viele Jahre begleitet hat. Und der ist dann auch Teil ihres Lebens gewesen und sowas ist schön. Und das ist ein tolles Lebenswerk. Also.
Ich kann da nur zustimmen. Das ist super Typ. Ich wollte aber auch noch über was anderes sprechen.
Ja.
Ich wollte noch sprechen über, ich frag dich mal.
Ja.
Kennst du den neuen RX-830?
RX-830. Ja. Ich weiß, dass es irgendeine japanische Firma gibt, die hat Autos, die mit RX mit dem Kürzel
830 PS.
Ja, das ist ein Mazda, oder?
So.
So, siehst du?
Drehmoment.
Ja.
4234 Newtonmeter.
Aha.
Wahnsinn.
Ja.
Das ist ein Traktor.
Echt? Ja. Geil. Ist ein Traktor, echt?
Ist ein Traktor. Ist okay, der stärkste von, ich glaube, wie heißen die? John Deere.
Ja, genau.
Unglaublich. Und gerade ist ja diese Messe, diese Agritechnica.
Ja.
Und da habe ich da so ein bisschen gelesen online. Und das ist irre. Das ist, du denkst, das sind Raumfahrtfahrzeuge. Die können Dinge, die sind mittlerweile, die haben eine Mähbreite von 14 Metern.
Ja.
Oder es ist irre. Ja, das sind ja unglaubliche Geräte.
Dann fahren die durch die Gegend und haben trotzdem hinten nur eine Spritzdüse, mit der sie Kuhkacke versteilen.
Ja, aber egal, die fahren jetzt 80 bis zu 80 Stundenkilometer. Ich überlege ernsthaft, mir so ein Gerät zu kaufen. Das macht doch Spaß auf so einem Bock mit 900 PS.
Ich meine, Traktorfreaks gibt es ja nicht wenige.
Ja, ohne Ende.
Hier bei uns im Badischen ist das irgendwie eine richtige Leidenschaft. Also viele treffen auch mit diesen Lanz Bulldog und alte Deutz-Traktoren und auch so kleine Weinberg-Traktoren gibt es ja hier ganz viele bei uns und so. Also es gibt schon Menschen, die da eine große Liebe haben.
Ja, absolut.
Dann könntest du dir natürlich auch kaufen, dass hier ein Fahrzeug ist, das eine Performance bietet jenseits der 1000 PS. Ich lese hier gerade vor. Jenseits der 1000,
ja.
Beschleunigung von 0 auf 100 in 2,5 Sekunden.
Okay.
Trotzdem eine Reichweite von über 600 Kilometer.
Das ist ein E-Porsche.
Genau, Cayenne Electric. Ich habe nicht geguckt, was das Ding kostet, aber ich frage mich, was... Also gut, wir sind ja immer die toleranten zwei und auch wirklich die liberalen zwei. Aber warum muss ein Auto über 1000 PS? Ist das irgendwie, also passt es irgendwie in die Zeit? Und da muss ich aufpassen, dass ich nicht so ein Zeigefingermensch werde, weil natürlich, weiß ich nicht, wer glaubt, das müsse vielleicht sein. Ich bin vorsichtig, aber irgendwie ist das doch eine Entwicklung so. Ich habe immer den Eindruck, haben die irgendwie den Schuss nicht gehört? Also Elektromobilität ist ja okay, aber doch nicht, um nur noch mehr Wahnsinn zu produzieren.
Ja, aber das ist doch für so eine Firma wie Porsche, ist es doch schwierig. Die können doch nicht so einen kleinen mit 110 PS machen.
Die haben für mich das größte Problem der ganzen deutschen Autobranche, weil sie natürlich irgendwo ja immer stehen für dieses Ganze, es muss irgendwie röhren, es muss schnell sein.
Es muss Leistung sein, es muss schnell sein.
Und das passt alles nicht mehr in die Zeit und das ist halt ganz schwierig. Und dann versuchen sie es aber auf der einen Seite jetzt mit was Gestrigem, dass sie halt sagen, wir machen wieder mehr Verbrenner oder sowas. Das klingt, ob das vernünftig ist oder nicht, ist jetzt völlig egal, aber es klingt gestrig. Es klingt nicht gut, wenn du sagst, wir machen wieder irgendwie mehr.
Und
das.
Ich glaube, ich habe gelesen, zu diesem neuen Wagen haben sie ein Soundpaket, das wie ein Verbrenner klingt.
Ja, ja.
Der röhrt wie ein Verbrenner.
Gab es ja auch früher schon, glaube ich, bei verschiedenen Performance-Modellen, das röhrt dann vor allen Dingen nach innen, dass du drinnen denkst.
Das Gefühl, ich habe eine geile Kiste.
Genau, draußen macht er. Und drin war das ist ja auch
so schwarz.
Da muss ja auf dem Beifahrersitz auf jeden Fall Platz für einen Arzt sein, oder? Für einen Psychiater oder irgendwas. Da. Also, das ist schon lustig.
Ja.
Aber ich meine, so ein Ding wiegt ja wahrscheinlich über 2 Tonnen, nehme ich mal an. Oder also Cayenne, Elektrik und Batterien wiegen ja hunderte von Kilo. Das ist ja auch so ein ungelöstes Problem bei dieser ganzen E-Mobilität. Und um so ein Teil in 2,5 Sekunden auf 100 zu katapultieren.
Brauchst du halt 1000 PS?
Brauchst du 1000 PS.
So ist es.
Und brauchst unfassbar viel Energie auch wieder dafür. Warum? Das ist ja kontraproduktiv.
Es ist Quatsch eigentlich.
Ja, eigentlich ist es Quatsch. Aber wir wollen denen nicht reinreden. Die haben gerade genug Sorgen.
Ja.
Aber wo ihr Weg hingeht, ich bin noch nicht sicher, ob es der
richtige ist.
Ich bin noch nicht so sicher. Ja.
Ich frage mich auch, ob der Weg der FIFA, FIFA ist eines meiner Lieblingsthemen.
Wie wir immer sagen, nach Mafia und Camorra, glaube ich, die dritte ehrenwerte Organisation, die es gibt, die nur für das Wohl der Menschen letztlich da ist.
Ja, jetzt habe ich, wir haben über die
Kann man für sowas verklagt werden? Ich bin immer so vorsichtig.
Nein, wir haben ja nicht gesagt, die sind für das Wohl der Menschen.
Die sind für das Wohl der Menschen, aber vielleicht war der Vergleich nicht ganz gut.
Ehrenwerte Gesellschaft,
Es ist ja auch ein Satireprodukt, habe ich mir
natürlich
sagen lassen. Natürlich. Ja, klar.
Also wir haben über die Ticketpreise und das Dynamic Pricing schon gesprochen.
Ja.
Es gibt auch, sagt die FIFA immer, für 60 $ Plätze, die sind dann zum Beispiel in Dallas ganz oben irgendwo, du siehst praktisch nichts und da gibt es vielleicht 200 Plätze in einem 75.000 Mannstadion.
Ja, okay.
Jetzt kamen sie aber mit den Parkplätzen.
Okay, ja.
Was kostet das Parken bei der FIFA WM? In der Gruppenphase in Kansas City zahlst du für deinen Parkplatz $75, also 65 Euro.
Fürs Parken?
Fürs Parken.
Das Spiel dauert, wenn du vorher noch hingehst, trinkst noch was, sagen
drei
wir mal
Stunden.
Drei Stunden. Ja, genau. Ja,
in Miami im Halbfinale zahlst du fürs Parken $175.
Ja, es parkt sich ja auch ganz anders bei einem Halbfinale. Das ist doch völlig klar.
151 Euro fürs Parken, da hast du aber noch kein Ticket.
Ja, das ist klar.
So, jetzt hab ich mir...
Du kannst aber, wenn du da unten parkst, kannst du ja vielleicht das Spiel im Radio hören.
Ja.
Das wäre natürlich möglich.
Ja, aber ich...
Hast du das Geld fürs Ticket gespart und kannst aber parken?
Ich habe ein super Geschäftsmodell. Ich hab das hier mir ausgerechnet.
Ja? Okay.
Der Liter Sprit kostet im Moment da drüben so 85 Cent.
Immer noch relativ günstig.
Cent, Euro Cent ungefähr.
Ja.
Sagen wir, der Wagen braucht 8 Liter auf 100 sind 6,80 Euro.
Es gibt, glaube ich, in den USA kein Auto, was 8 Liter braucht, aber nehmen wir es mal an.
Ist egal, nehmen wir es mal an. Jetzt engagierst du jemanden, der 3 Stunden mit deinem Auto rumfährt.
Ja,
zahlst ihm den amerikanischen Mindestlohn, $7,25.
Ja.
Ja, und kommst dann auf Gesamtkosten von 62,10 Euro.
Okay.
Also es ist günstiger, jemanden zu engagieren, der dein Auto durch die Gegend fährt, als auf den Parkplatz zu parken.
So, jetzt hast du hier Leute auf die Idee gebracht.
Ja.
Ich nehme an, verschiedene Podcast-Hörer und Hörerinnen werden das gleich als Business machen. Und
ich
kriegen nicht mal Lizenzen für sowas.
Ich habe einen Neffen in Amerika, den werde ich anspitzen, der wird das übernehmen. Es ist ein Geschäftsmodell.
Absolut.
Aber die sind doch irre.
Naja, gut. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, aber es ist ja wohl dass die FIFA wirklich den Daumen auf allem hat.
Ja.
Also selbst auf der Parkbewirtschaftung, auf allem irgendwie. Aufs Atmen wahrscheinlich auch noch.
Und jetzt, wenn jemand sagt, ja, dann fahrt halt mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin, das geht in ganz vielen Stadien in Amerika nicht. Das ist nicht vorgesehen.
Öffis sind in den USA ein Thema. Das ist vor allen Dingen, wenn die weit draußen sind. Der Ami fährt Auto.
Ja, und du bist in deiner Clique sofort der Loser, wenn du aus dem Bus steigst.
Ja, klar. Ja. Apropos, weil du das Tanken gerade erwähnt hast, wenn man das Auto volltankt und so. Ich finde, da ist ein Stück Kulturgeschichte verloren gegangen, dadurch, dass wir alle immer weniger Bargeld in der Tasche haben. Weil ich dachte neulich hier beim Tanken und so, früher guckst du da auf diesen Zähler, Zapfpistole drin und so, und dann hattest du, sagen wir mal, du hast ein...
Hier.
Ja, gut.
Ich habe 400 Ocken dabei.
Du hast 400 Euro im Bar dabei, alles klar. Das ist natürlich oft so nach unseren Shows in Karlsruhe, kommen die Leute und drücken uns einfach Geld in die Hand. Oder Honig.
Es waren aber 10.
Ja.
Weil immer nur... schau. Ich bin von 40 Euro ausgegangen.
Ja, klar. Nee, klar.
Okay.
Also es ist jetzt, du bist eher noch ein Bargeldmensch, aber die meisten anderen Menschen haben, oder zum Beispiel jetzt zum Tanken, da ist mir das Bargeld zu schade für, tue ich eigentlich nicht mehr. Ich halte das Handy da dran, so hier so Pay-Funktion am Handy und so weiter. Aber dieser Spaß, den man früher hatte, oder auch dieser Nervenkrieg, wenn du sagst, ich habe 20 Euro bei und dann,
dann
bist du bei 1997 und dann musst du die Zapfpistole noch so ein kleines bisschen, dann nicht so, dann ist 1999, jetzt kommt der eine Cent, 2004.
Ja?
Scheiße! Weil du hast die 20, du hast sie nie getroffen. Das ist einfach, das war total, ich habe einen nervösen Finger.
Ja, du hast einen nervösen Finger. Ich habe sowohl die 20 als auch die 30 immer getroffen. Immer.
Niemals.
Immer.
Du elender Schwindler. Und ich habe sogar gedacht, diese Mineralölkonzerne, die Multis, die ja nach Mafia Camorra und FIFA
die vierte
ehrenwerte Organisation sind, die Ölmultis, die haben die Zapfsäulen bestimmt so eingestellt, dass das gar nicht geht. Weißt du, wie so Spielautomaten manipulierte, die gar nichts ausstoßen können oder so. So waren die damit man noch weiter tankt. Weil man denkt, oh, jetzt 20,04.
Dann ist wurscht, dann gehe ich bis 30.
Ja, genau.
Man hatte doch früher, noch zu D-Mark-Zeit, man hatte halt dann nicht mehr als diesen 20.
Ja, das ist ja das Blöde.
Das ist ja dann...
Ja, klar.
Und dann ist man an die Kasse, also ich nicht, weil ich habe es ja immer getroffen, aber Freunde von mir sind an die Kasse und haben, bitte, ich bringe die 4 Pfennig.
Nein. Ja, da musste man noch raus und irgendwelche niederen Dienstleistungen, jemandem die Scheibe
waschen.
Oder so. Ja, irgend sowas. Nee. Aber das ist irgendwie verloren gegangen.
Ja, schade.
Das war immer so eine kleine Challenge, fand ich irgendwie. Na?
Heute ist der 13. November.
Ja.
Vor einem Jahr ist in Paris, in Bataclan sind viele Menschen gestorben. Und,
nicht vor einem Jahr.
Vor 10 Jahren, Entschuldigung, vor 10 Jahren. Und ich habe einen Artikel darüber gelesen, der mich also schon ziemlich mitgenommen hat. Es ging um Maximilian Cathy, der ist ein Überlebender. Und der ist interviewt worden von meiner Lieblingszeitung, der SZ, und hat dann gesagt, ja, wir waren oben auf einer Galerie, ich war mit 2 Freunden da und dann diese ersten Schüsse, das war, als ob in einem Verstärker was kaputt geht, Kabel gezogen wird. Dann haben sie sich auf den Boden geworfen und das ist alles bekannt. Dann ist er davon gerannt, hat versucht, einen Hauseingang zu finden. Die sind in Paris aber meistens mit Codes gesichert.
So, ja.
Und dann hat er eine offene Tür gefunden in einem Haus so ein paar hundert Meter weg. Und da hat dann eine Frau von oben runtergerufen, komm hoch, hier sind schon andere. Und dann waren da 40 Leute in dieser Wahnsinn. 70 Quadratmeter Wohnung die ganze Nacht. Sie hat ihnen zu essen gegeben, sie hat ihnen zu trinken gegeben, sie hat die medizinisch versorgt. Und er ist dann, das war eine 60-jährige Frau, und er ist im Endeffekt dann, er ist immer wieder gekommen und hat dann 4 Jahre bei ihr gewohnt.
Das und hat sie sich vielleicht auch nicht gewünscht.
Hat sie sich, nein, aber und die treffen sich immer noch, ein Großteil dieser Überlebenden, die sich
das
da oben in die...
Das ist natürlich eine tolle Geschichte.
Da war ich echt, das hat mich echt gepackt.
Ja, klar, ja. Am Ende geht es ums Menschsein.
Ja, und das gibt man dann immer wieder diesen Glauben zurück, zu sagen,
absolut.
Boah.
Ist ja auch so.
Ja.
Die meisten Menschen sind freundlich.
Ja.
Ich war jetzt, wir hatten das ja meinem Papa geschenkt zum Geburtstag, waren 3 Tage in Paris. Ja. Und ich habe früher, bin ich immer unterwegs gewesen mit diesem Klischee, ach, die Franzosen und gerade auch in Paris, die sind manchmal so ruppig und so hochnäsig und wie auch immer, wenn jemand ihre Sprache nicht spricht und so. Was sich da geändert hat, finde ich, im Laufe der vielen Jahre, die ich dann immer wieder mal irgendwann da bin, wir sind überall nett behandelt worden, wirklich fast ausnahmslos. Klar, es gibt überall auf der Welt mal einen Idioten oder sowas, aber die Menschen waren freundlich und nett und irgendwie, und das ist so, und du kriegst was zurück, wenn du selber irgendwo gut drauf bist. Irgendwie
das rein, ist in der Regel immer so.
Machst allen Spaß. Oder irgendwas, und dann ist es in der Regel auch angenehm. Also
wenn du dich aufhörst wie ein Arsch, kriegst du
es auch zurück.
Ja, das ist auch gut so.
Das ist auch in Ordnung.
Völlig in Ordnung. Wobei die Pariser in Frankreich, ich bin ja schon ein paar Mal in der Bretagne gewesen, jetzt auch, und Normandie, und die haben schon einen Ruf, überheblich und unfreundlich zu sein.
Ja, aber ich kann es, wie gesagt, also wir haben jetzt natürlich in erster Linie so mit Kellner, Kellnerin, Hotelpersonal, was du halt hast als Touri.
Klar,
welche Begegnungen hast du? Oder ich war in einer Bäckerei, die hat den Preis für das beste Croissant Paris gewonnen. Und es gibt viele Boulangerien und Patisserien und so weiter. Und dann habe ich gedacht, dieses Croissant muss ich kaufen. Im Übrigen für 1,50. Und die sind mehrfach preisgekrönt.
Okay.
Also das sind auch noch andere
Preise.
Und das war sehr gut, aber auch da, ich sag jetzt so in der Bäckerei, die sind alle total, alles völlig okay irgendwie. Ja.
Ich möchte noch kurz über Orlando Bloom sprechen,
weil
der war doch mit Katy Perry zusammen.
Ja, genau.
Und die sind
relativ
getrennt.
Lang, glaube ich.
Ja, lang.
Ja, genau.
Sind getrennt. Und jetzt gibt es in den sozialen Netzwerken Bilder.
Ja.
Da ist er auf einer Halloween-Feier mit der Schauspielerin Rachel Lynn Matthews.
Genau, die kenne ich nicht.
Ja, kenne ich auch nicht.
Die ist gut.
Tolle Rollen schon gehabt.
Tolle Rollen schon gespielt.
Und die hatte eine schwarze Langhaar-Perücke und war so verkleidet, als würde sie sah aus wie Katy Perry.
Aha.
Und das macht man doch nicht.
Weiß ich nicht. Also es reicht doch nicht, wenn ich eine Langhaarperücke aufhabe. Also wenn ich jetzt eine Langhaarperücke
aufziehe. Auch Klamotten.
Aufziehe, dann sehe ich doch nicht aus wie Katy Perry.
Nein, die hat doch so einen blauen Astronautinnenanzug angehabt wie die echte Katy Perry.
Ach so,
also so die.
Ja, das ist.
Das macht man nicht.
Nee, das ist.
Das ist Orlando.
Ja, also hier hast du irgendeinen Natter am Hals.
Ja. Gib mir einen Tritt.
Nein. Du, vielleicht
doch.
Hat sie. Nein, die hat ganz andere Seiten.
Nein.
Und vielleicht hat er es von ihr verlangt. Verstehst du, vielleicht ist das ein ganz fieses Abhängigkeitsverhältnis.
Genau, ich glaube mit Juan Carlos zu sprechen, Orlando ist in dieser Hetzjagd eine leichte Beute geworden.
Er war eine leichte Beute, das glaube ich nämlich auch. Ja, das ist wirklich wahr. Weißt du eigentlich, was ein PRM-Ruf ist?
Ein PRM-Ruf? Ne, keine Ahnung.
Wahrscheinlich was total Harmloses, aber ich bin mit dem Zug nach Paris dann irgendwie. Also mein Dad und meine Mama, die kamen aus Köln zu diesem Geburtstagsevent, und meine Frau und ich, wir sind hier von Straßburg aus darüber gefahren.
Ja.
Und er fährt zweimal am Tag fährt ein deutscher ICE und kein TGV. Und in dem saßen wir also dahin, und dann kam plötzlich PRM-Ruf. Und ich denke, wenn du so als normaler Fahrgast, du denkst, das ist sofort an irgendwelche Bruce Willis-Filme.
PRM-Ruf.
Das heißt,
scheiße.
Das ist so. Und dann haben wir überlegt, meine Frau und ich, die ganze Zeit irgendwie, was könnte ein PRM-Ruf sein?
Habt ihr geguckt?
Nee, ich habe es extra nicht gegoogelt. Ich nehme aber mal an, es hat was mit, ich sag mal, hier irgendwie eingeschränkte Mobilität, habe ich mir gedacht. So und so, vielleicht.
People with reduced mobility. Mobility.
Hast du es gerade nachgeguckt?
Ja, genau.
Ja, okay, in die Richtung haben wir irgendwie auch gedacht.
Ein Hilferuf von mobilitätseingeschränkten
Personen. Da es kurz vor einem Haltestopp war, der hält ja kaum noch an, der fährt ja wirklich nur, also von Straßburg nach Paris fährt der ohne Anhalt.
Ja,
das
geil.
Ist irre. Das ist, du bist so schnell, das ist einfach Wahnsinn. Und das war kurz vor Paris. Wahrscheinlich ging es darum, dass jemand, der im Rollstuhl ist,
eine Hilfe
dann bekommt, beim Rauskommen. Aber ich finde es trotzdem komisch.
PRM-Ruf.
PRM-Ruf. Und du denkst erstmal so, fuck, sie haben diesen Zug gekapert. Wir werden alle sterben.
IZE-Ruf ist zu Ende Ruf.
Ja, genau.
Hier, weil wir sind ja fertig, ne?
Ach so, sind wir.
Ja, klar.
Also im an dieser Stelle dann auf jeden Fall erstmal Dankeschön für alle, die auch unsere Shows besuchen und so, haben wir ja schon gesagt eingangs. Und wir haben natürlich wie üblich einen wichtigen Tipp für euch, nämlich
wascht euch unterm Arm.
Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.